IKB meets ESG, der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation. Moderiert von Jennifer Adam.
Okay, wir müssen uns darauf einstellen, dass die neue Welt jetzt mit relativ viel Macht kommt. Wie positionieren wir uns?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IKB meets ESG. Mein Name ist Jennifer Adam, ich bin ESG- und Nachhaltigkeitsexpertin der IKB und führe Sie durch diesen Podcast. Mein heutiger Gast ist Richard Zapp, Mitglied im Sektorteam Industrials, Mobility und Construction der IKB. Hallo Richard, schön, dass du da bist.
Hallo Jenny.
Richard, dich kennen vielleicht noch nicht alle Hörerinnen und Hörer. Stell dich doch gerne kurz vor, was machst du hier bei uns in der IKB?
Du hast schon gesagt, ich bin im Sektorteam Industrials, Mobility und Construction und ich habe das große Glück, dass ich mich mit einem sehr spannenden Teil vom Portfolio beschäftigen darf, und zwar die Automobilindustrie, natürlich klassisch Zulieferer geprägt und dabei die Verwandlung der Industrie, aber auch unserer Kunden hin zur Mobilität zu begleiten.
Ja, und es ist ja auch, wie du schon gesagt hast, ein spannender Sektor einfach. Du warst ja auch gerade auf dem VDA Mittelstandstag. Wie ist denn da so die Stimmung gewesen, gerade in Bezug auf den Automotive-Sektor?
Ja, es ist so ein bisschen durchwachsen. Ja? Also es gab natürlich so alle Extreme von wirklich großer Sorge um den Standort. Das muss man einfach so sagen. Das ist nicht nur da ein Thema gewesen, sondern auch in all den Kundengesprächen, die ich so führe. Es ist an vielen Stellen gibt es Herausforderungen für den Standort und für unsere Kunden. Und dann aber auch auf der anderen Seite ein Wir-Gefühl, eine Gemeinsamkeit. Ja? Also das Zusammenspiel zwischen den OEMs, zwischen den Zulieferern, auch das Gefühl, dass wir in Deutschland wirklich was können und auch in die Zukunft wirklich was tragen können, das kam doch raus. Und klar, Investitionsverlagerung, da gehen wir mit Sicherheit auch noch mal ein bisschen später drauf ein. Da sehen wir durchaus Trends, ja, auch gerade in der Branche, aber die sind jetzt auch nicht nur aus Grund von kurzfristigen Themen und Technologie, KI, Transformation, das hilft natürlich auch, wenn wir in die Zukunft schauen.
Das heißt, es war doch zukunftsorientierter als das, was vielleicht in der Pressebeteiligung so Anklang gefunden hat?
Ja, also ich denke schon. Ja. Natürlich ist es ja auch immer ein zweischneidiges Schwert. Ja, da treffen zwei Welten aufeinander. Das eine ist natürlich auch der Status quo. Und das, was in der Pressemitteilung steht, beschreibt mit Sicherheit auch sehr, sehr gut die Herausforderungen, die im Status quo bestehen. Aber für mich persönlich und auch von dem, was gezeigt wurde, gerade mit dem Blick auf die künstliche Intelligenz, generative künstliche Intelligenz, ist da doch auch ein sehr positives Zukunftsszenario da. Ja, und die Herausforderung, die besteht, und das kann man natürlich auch in so einer Pressemitteilung vielleicht nicht so gut zu verpacken, ist: Wie kommen wir dahin, dass diese Chancen und Potenziale wirklich bei uns Anklang finden, weil es auch ehrlicherweise keine eindeutige Antwort gibt, sondern jedes Unternehmen für sich einen Weg finden muss.
Mhm. Und bevor wir auf Herausforderungen und Chancen noch mal ein bisschen tiefer eingehen, was beschäftigt quasi den Automotive-Sektor so, welche Herausforderungen und Chancen sehen wir? Vielleicht noch mal ein größeres Bild spannen. Du sprichst gerne von so einem Dreiklang in dem Bereich. Was ist denn dieser Dreiklang und was verstehst du unter diesem Dreiklang, den du in diesem Automotive-Sektor so beobachtest, und gibt es auch Zielkonflikte?
Den zweiten Teil der Frage, da müssen wir mal gemeinsam drüber nachdenken, glaube ich. Was verstehe ich unter dem Dreiklang? Relativ simpel. Jeder von uns ist in irgendeiner Form mobil. Ja, in irgendeiner Form, man fährt mit dem Auto, man fährt mit dem Fahrrad, man fährt mit dem Bus. Und das erste Thema, was ich sehe, ist wirklich die Nachhaltigkeit im Produkt darzustellen. Wir sehen einen relativ großen Shift dahingehend, dass batterieelektrische Fahrzeuge die Zukunft sind, weil sie lokal emissionsfrei funktionieren. In den anderen Anwendungen genauso. Ja, mit Elektrizität ist es möglich, lokal emissionsfrei, insofern natürlich auch nachhaltiger Strom, vielleicht nochmal ein anderes Thema, benutzt wird, dass das Produkt als solches nachhaltig sein kann. Jetzt ist aber das nächste Thema, wie schaut es aus in der Erstellung der Produkte? Ja, wie sieht die Produktion aus? Wie sehen die Materialien aus, die in der Produktion verwendet werden? Ja, also wie ihr das so klassisch in den Scopes packt. Ja, was ist dann im Unternehmen, was passiert bei den Zulieferern, was passiert bei den OEMs? Und wie kann man das wirklich nach den Richtlinien der Nachhaltigkeit und nach echter Nachhaltigkeit organisieren. Und dann das Letzte, und das ist so für mich die Kür, das Thema Reporting. Ich sehe bei uns, bei unseren Kundenunternehmen, aber auch in der Branche allgemein, dass schon sehr, sehr viel passiert ist in den letzten Jahren, dass die Branche auch sehr, sehr viel selber getan hat. Und jetzt das, was in den Produkten passiert, was in der Produktion passiert und auch in der gesamten Lieferkette und Wertschöpfungskette, das dann aufzubereiten, ja, und den Anforderungen des Reportings gerecht zu werden, das ist dann für mich der finale Schlag, der geschafft werden muss.
Ja, und da ist denn ja auch dieses Spannungsfeld des Zielkonfliktes schon ein bisschen, oder der Zielkonflikte, die sein könnten, gut zu rauszufinden und auch einfach schon zu sehen. Wir haben A, die Themen, die du schon angesprochen hast. Es gibt lokal, das ist die Thematik, E-Mobilität, was lokal nicht so wirklich Emissionen ausstößt, aber natürlich die Frage, der ja auch immer gerne mit im Raum steht, wie emissionsarm ist die Technologie wirklich, wenn man die ganze Lieferkette sich anschaut? Also dieser Zielkonflikt, wie bilde ich das ab, dann auch vielleicht im Reporting? Das Thema natürlich, was ich auch viel erlebe bei unseren Kunden, die dann vielleicht auch Zulieferer sind in der Automobilbranche, dass sehr viel in die Lieferkette mit reingegeben wird, auch mit deutlich ambitionierteren Zielen als 2045. Und dort aber in den Bereichen zum Teil ja noch gar keine Berichtspflichten da waren. Ja. Und das natürlich das Feld sehr viele Spannungen dann einfach aufbaut.
Ja, und das sehe ich natürlich. Ne? Ich betrachte zum einen auf der Industrieebene, sehe ich das auch. Ja? Da werden teilweise schon auch regulatorische Anforderungen dann einfach von den OEMs letztendlich an die Zulieferer weitergegeben, die erfüllt werden müssen, wo vielleicht auch gar nicht bis heute die Möglichkeit da ist, wirklich zu fassen, kann ich das schaffen oder kann ich das nicht schaffen. Zusätzlich zu den sonstigen Themen in der Branche. Aber richtig, ja, die Benutzung, aber auch dann nach dem Lebenszyklus des Fahrzeugs. Das Thema Recycling, ja, wie kriegen wir es hin, dass es als Gesamtes funktioniert und dass es als Gesamtes wirklich nachhaltig ist und man nicht nur bei der Nachhaltigkeit der Nutzung des Produktes aufhört. Das ist mit Sicherheit der Zielkonflikt, den es zu lösen gibt mit begrenzten Ressourcen. Ja.
Da sind wir jetzt ja auch schon im Thema Herausforderungen ein bisschen drin. Du hast ja auch auf dem VDA Mittelstandstag vermutlich so die, ich nenne es mal, tagesaktuellen Herausforderungen auch so mitbekommen. Was sind denn gerade die Herausforderungen, die präsentesten im Automotive-Sektor, und sind diese sehr sektorspezifisch oder lassen sich auch Gemeinsamkeiten mit anderen Sektoren finden?
Also, es ist ja auch immer eine Frage, auf welcher Ebene wir diese Frage beantworten. Ja? Grundsätzlich die Herausforderung, die wir im Automotive sehen, ist das einmal das Thema Antriebstransformation. Das heißt, eine völlig neue Produktkategorie, beziehungsweise mittlerweile nicht mehr so neu, die sich entwickelt, die eine eigene Wertschöpfungskette hat, wo sich einfach auch Themen verschieben. Dann das Thema internationaler Wettbewerb, ja, ein stärkeres auf den Markt drängen von chinesischen OEMs, die mit anderen Wertschöpfungsketten tatsächlich agieren können als deutsche Unternehmen oder auch amerikanische Unternehmen bis heute. Das sind mit Sicherheit so globale Herausforderungen, die sich allgemein jetzt über diesen Sektor bewegen und in dem sich der Sektor neu ausrichten muss, beziehungsweise die Unternehmen. Wenn wir jetzt das Thema Nachhaltigkeit uns anschauen, da glaube ich schon, dass Automobil und die Automobilindustrie als solches im Vergleich zu anderen Sektoren vielleicht ein bisschen weiter vorne ist. Einfach weil die Nachhaltigkeit des Produktes schon stärker eingefordert wird und auch regulatorisch getrieben wird. Und das ist auch so ein bisschen das Gefühl, was ich vom VDA Mittelstandstag mitgenommen habe. Das Thema Nachhaltigkeit, das ist nicht wie letztes Jahr, dass sich da noch jemand großartig beschwert, wir müssen jetzt reporten und warum müssen wir eigentlich reporten, sondern mittlerweile ist allen Akteuren klar geworden, es ist zwar heute noch irgendwo ein Wettbewerbsvorteil, wenn man das draufschreiben kann und schon kann, aber es wird zur Pflicht werden in den nächsten Jahren und es wird auch nicht mehr weggehen. Und daraus abgeleitet ergeben sich natürlich viele Initiativen. Der VDA selber hat einen Verein gegründet, um das Thema nachhaltige Lieferketten zertifizieren zu können und den Unternehmen Aufgaben abzunehmen, ja, die hohen Anforderungen wirklich umzusetzen und aber ein schlankes, in Anführungsstrichen schlankes Mittel zu finden, dass die Unternehmen mitgenommen werden und auch in der Lage sind, mit begrenzten Ressourcen das Thema umzusetzen. Ja? Das ist das eine. Das andere ist, Catena X ist jetzt ein sehr industriespezifisches Thema. Es geht darum, grundsätzlich, dass alle Akteure in den Wertschöpfungsketten, die global weit verzweigt sind, auf eine gemeinsame Datenbasis zugreifen können. Das hat natürlich vor allen Dingen den Hintergrund, dass die Unternehmen Angst haben, ihre Daten zu teilen oder beziehungsweise die Sicherheit ihrer Daten in einer gewissen Weise in Frage stellen. Aber da ist das Ziel letztendlich, einen gemeinsamen Datenraum zu schaffen, der sicher ist, wo man sich zertifiziert und dann natürlich auch in der Lage ist, über solche Lösungen letztendlich Nachhaltigkeit in die Branche zu treiben. Thema Batterie. Wenn ich wissen will, wie muss ich die Batterie recyceln, dann brauche ich die Daten aus der Nutzung der Batterie, aus der Herstellung der Batterie, um letztendlich am Ende des Lebenszyklus sagen zu können, okay, ich verfahre in dieser Art und Weise mit dieser Batterie aus diesem Auto. Und dafür ist zum Beispiel Catena X eine Initiative, die auch aus einem anderen Fokus heraus geboren wurde. Mit Sicherheit ein Hilfsmittel, was in dieser Branche besonders ist, wo letztendlich über alle Akteure eine Vernetzung stattfinden soll.
Und getrieben aber auch ein bisschen durch den Nachhaltigkeitsgedanken, dass wir einfach die Daten brauchen, wie du schon angesprochen hast, um vielleicht ein Recycling dann auch möglich zu machen.
Korrekt, ja. Die Daten sind mit Sicherheit für viele Anwendungsfälle sehr, sehr wertvoll, aber Nachhaltigkeit ist definitiv einer, wo ich sage, ich glaube, das hilft deutlich mehr, wenn man weiß, was ist passiert und vor allen Dingen auch nachvollziehen kann, woher kommen die Stoffe, was für Stoffe sind es und wie wurden sie eingesetzt.
Das heißt, es sind auch schon viele Lösungsansätze da, um die Herausforderungen zu meistern. Das ganze Themengebiet Nachhaltigkeit, du hast schon gesagt, es hat sich verändert. Es ist nicht mehr als, oh Gott, da kommt eine Reporting-Pflicht und wir sträuben uns dagegen wahrgenommen, sondern wirklich ein, es ist da, es geht nicht weg. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, auch wenn es vielleicht jetzt sehr präsent erstmal auf der EU-Ebene ist. Und nationalen Ebene oder global, siehst du da auch Entwicklungen hin mehr zur Nachhaltigkeit oder ist es da noch ein bisschen anders?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vom Grundsatz her würde ich sagen, das Bestreben ist kein EU-weites, sondern es ist schon ein globales Bestreben. Ich glaube, der größte Unterschied, den wir halt sehen, ist, wie das Thema angegangen wird. Wir haben uns in der EU angewöhnt, relativ viel über Regulatorik zu lösen. Da ist es halt so, dann gibt es das Verbrennerverbot ab 2035 und dann muss sich die gesamte Industrie irgendwo daran ausrichten, mit allen Schmerzen und Herausforderungen, die das mit sich bringt. Wenn wir in den asiatischen Markt schauen, vor allen Dingen in den Leitmarkt China, der einfach nun mal einer der bestimmenden global ist, da gibt es auch eine Abkehr vom reinen Verbrenner. Nicht in dieser Konsequenz und auch nicht in einer gewissen Dogmatik. Ja. New Energy Vehicles sind dort zum Beispiel deutlich breiter gefasst als jetzt batterieelektrische Fahrzeuge. Das heißt, wir sehen den Trend auch in diesem Markt, dass Nachhaltigkeit da Einzug gewährt oder Einzug findet. Vielleicht auch aus einer anderen Motivation heraus, darüber kann man sich auch trefflich streiten, aber das findet statt. Und dann, und wenn wir jetzt mal wirklich auch das Thema, was im Automotive-Sektor bestimmt ist, betrachten, Endkunden, tatsächlich die Personen, Firmen, die Fahrzeuge beschaffen, da sehen wir halt schon, dass die Herausforderungen in gerade Deutschland, aber auch europaweit andere sind als in Asien. In Asien ist es einfach eine andere Wahrnehmung dafür, warum ich ein batterieelektrisches Fahrzeug kaufe. Und wir sehen es auch, oder New Energy Vehicle in dem Fall, wir sehen es auch dort in den Zulassungszahlen dieses Jahr, das erfährt weiteren extremen Hochlauf. So, weil da vielleicht auch der Status quo nicht so gefestigt ist mit den alten Produkten. In den USA, da kann man durchaus sagen, dass das Thema Nachhaltigkeit als solches vielleicht gerade in den Konsumentenköpfen noch nicht so gefestigt ist. Aber durchaus sehen wir auch da Initiativen, die dazu führen werden, dass langfristig oder mittelfristig die Fahrzeuge weiter elektrifiziert werden. Dort gibt es auch regulatorische Anforderungen und dort sinken auch die Emissionswerte, die die neuen Fahrzeuge erreichen müssen. Also vielleicht, wenn ich es zusammenfassen soll, was ich jetzt in vielen Worten versucht habe zu sagen, die USA ist ein bisschen langsamer, aber geht auch in die Richtung Nachhaltigkeit. Europa ist sehr stark regulatorisch getrieben und vielleicht auf Konsumentenseite verunsichert, aber der Trend wird weiter in Richtung Elektrifizierung gehen. Und Asien hat als solches einen weniger dogmatischen Ansatz oder weniger regulatorisch getrieben, aber letztendlich auch den Weg in Richtung Nachhaltigkeit der Produkte bzw. elektrifizierte Mobilität.
Und wo du das so wiedergibst, auch was so die globalen Trends sind und auch Bestrebungen, stellt sich natürlich die Frage, das Thema Investitionsverlagerung war ja auch sehr präsent auf dem VDA-Mittelstandstag. Bringt das dann überhaupt noch Vorteile, jetzt mal ketzerisch gefragt, wenn man Investitionen verlagert, obwohl überall ja die Bestrebungen anscheinend Richtung Nachhaltigkeit da sind?
Also ich sehe es bei unseren Kunden, ja, und auch in den Gesprächen, dass für die Investitionsverlagerung das Thema Nachhaltigkeit nicht das Bestimmende ist. Die Industrie als solches ist eigentlich immer getrieben durch dieses Zusammenspiel aus OEM und Zulieferer. Die Zulieferer gehen mit den OEMs in die Märkte, gerade die großen sind mit in allen Märkten präsent, weil sie es sein müssen und weil die OEMs das auch verlangt haben. Das Thema Investitionsverlagerung ist aus meiner Sicht momentan und auch durchaus mittelfristig eher aus anderen Motivationen herausgetrieben als Nachhaltigkeit. Dass wir sehen, dass Kunden Standorte verlagern innerhalb von Europa, ändert ja nichts an der Nachhaltigkeitsregulatorik, sondern da sind halt negative Standortfaktoren in Deutschland entscheidender. Und auch da stimmt mich positiv, dass wir ja durchaus auch Vertreter aus der Politik auf dem VDA-Mittelstandstag gesehen haben, die sehr wohl erkannt haben, dass das Thema, was die Unternehmen umtreibt, ja, Bürokratie, das Thema Fachkräftemangel, das Thema auch Energiepreise in einer gewissen Form, dass das die Themen sind, wo die Politik jetzt und Steuern eingreifen muss, ja, und die Unternehmen unterstützen muss. Und dann glaube ich auch, dass wir mit den Standortvorteilen, die wir in Deutschland haben, mittelfristig auch eine gewisse höhere Investitionsneigung wieder sehen werden.
Ja, spannend auf jeden Fall, dass du sagst, dass da nicht Nachhaltigkeit unbedingt der ausschlaggebende Punkt ist, wobei natürlich auch Themen wie Energie ja auch wieder ins Thema Nachhaltigkeit mit reinspielen, aber Fachkräftemangel natürlich durch die Social-Themen, die ja auch mit quasi gefördert werden soll, durch das ganze Thema ESG-Nachhaltigkeit ja auch mit reinspielen, aber die treibende Kraft sind dann doch noch andere Faktoren.
Ja, vielleicht auch da noch einen Satz zu. Und das begrüße ich auch. Ja? Also gerade beim Thema ESG ist ja das eh immer so ein bestimmender Faktor und ich kann es auch selber nachvollziehen als Ingenieur und als viele Ingenieure, die wir in unseren Kundenunternehmen in der Branche haben. Environmental ist halt etwas, das man leicht messen kann, wo man sich KPIs in Anführungsstrichen relativ klar nachvollziehbar geben kann und die auch eins zu eins nachverfolgen. Und das S und das G, das fällt dann in mancherlei Hinsicht schwerer zu messen. Ja, aus meiner Perspektive zumindest, vielleicht hast du da eine andere Meinung zu, aber es ist so ein bisschen die Wahrnehmung, die ich habe. Und gerade auch das Thema Responsible Supply Chain Initiative vom VDA, das geht ganz klar auf dieses Thema soziale Verantwortung, ja, dass innerhalb der Lieferkette soziale Verantwortung auch eingehalten wird. Und das begrüße ich sehr, dass das auch zunehmend, zumindest in dem, was ich erlebe, mehr in den Fokus rückt.
Ja, und das sind ja auch die wichtigen Aspekte dann, um halt auch vielleicht Standortvorteile besser noch hervorzuheben zu können oder Standorte einfach auch sichern zu können, dass man durch solche Initiativen dann natürlich auch mehr Daten aggregieren kann, bessere Einblicke bekommt und dann auch Strategien einfach entwickeln kann. Und ein paar Chancen hast du jetzt ja auch schon angegriffen, da aufgegriffen. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen darauf eingehen, was für Chancen gibt es denn generell auch noch neben diesen ganzen Herausforderungen? Ein paar Sachen hast du ja auch schon erwähnt, auch welche Initiativen so quasi gerade schon gegründet wurden und sind. Und gäbe es sonst noch aus dem Themenfeld etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, ich sehe es halt so, dass die jetzt nach vorne gerichtete Positionierung noch ein Vorteil ist. Also es sind noch nicht alle Unternehmen so weit. dass sie Nachhaltigkeit in der Form umgesetzt haben, beziehungsweise reporten, was sie alles tun. Deswegen haben einige Unternehmen aktuell einen Vorteil. Es wird zur Pflicht, ja, das heißt, die Chance, sich damit zu positionieren, wird immer weniger, aber sie ist auch nachhaltig da, wenn man gute Argumente hat, warum vielleicht auch ein Preispremium auf dem Produkt draufsteht. Grundsätzlich begreife ich die ganze Transformation der Branche als sehr, sehr große Chance. Also natürlich ist es immer relativ einfach im Status quo, man baut Verbrenner, man baut Autos, die vor allen Dingen beim Fahren Spaß machen, mit einer gewissen Performance, und auf diesem Status quo verdient man gutes Geld, das macht natürlich Spaß. Wenn man jetzt aber nach vorne schaut, ist natürlich der Wandel zur batterieelektrischen Mobilität zur Möglichkeit, völlig neue Geschäftsmodelle zu entwickeln bzw. zu generieren durch neue Technologien, nicht nur Antriebsstrang, sondern auch im Fahrzeug, digitale Systeme, digitale Funktionen für die Kunden zu entwickeln. Das begreife ich als Riesenchance, und das sehe ich für unsere Unternehmen tatsächlich auch als großen Mehrwert, dass sie so langsam in diesen Modus auch mehr kommen, okay, wir müssen uns darauf einstellen, dass die neue Welt jetzt mit relativ viel Macht kommt, wie positionieren wir uns? Und das sehen wir glücklicherweise auch, dass Unternehmen da schon angefangen haben vor Jahren und erste Erfolge verzeichnen können. Und da sehe ich die größte Chance drin, diesen riesigen Wachstumsmarkt, batterieelektrische Mobilität mit neuen Funktionen, zu ergreifen.
Ja, also ein sehr positives Bild, was du zeichnest. Und ich würde sagen, mit diesem positiv gezeichneten Bild gehen wir auch in den Abschluss. Ich hole mir ja gerne zum Abschluss nochmal ein Blitzlicht ein von meinen Gästen im Podcast. Und zwar einmal das Abschlussstatement: Net Zero 2045 ist zu vervollständigen.
Net Zero 2045 ist eine echte Herausforderung. Auch 5 Jahre früher als der VDA es selber sich auferlegt hat, 2050. Aber ich glaube, es ist machbar, solange wir zusammenarbeiten. Also das heißt, wir als Privatpersonen, wir als Arbeitskräfte, wir als Gesellschaft gemeinsam nach vorne gerichtet, und natürlich dann die Wirtschaft, also die Akteure in der Wirtschaft, aber auch in der Wissenschaft. Wir müssen weiter an den Technologien arbeiten, wir müssen uns weiterentwickeln. Und unterstützt durch eine starke Politik, die uns den Weg nach vorne ebnet, glaube ich, schaffen wir das.
Sehr positives Abschlussstatement auch noch zu dem generell der positiven Stimmung, die du wahrgenommen hast, die du gezeichnet hast. Ja, danke für deine Zeit und danke für die Einblicke.
Ja, sehr gerne.
Wenn Sie sich persönlich zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation austauschen wollen, melden Sie sich gerne.